wenn ich so in den politischen Raum schaue, dass sich handelnde Akteure viel zu sehr mit sich selbst beschäftigen und darüber vielleicht dann auch ein Stück weit das, was eigentlich von Politik zu erwarten ist und erwartet werden muss, nämlich Perspektiven aufzuzeigen, auf der Strecke geblieben ist letztlich. Ich glaube, wir müssen wieder enger zusammenrücken und ein Stück weit vielleicht auch Ärmel aufkrempeln und sagen, wir packen an und sehen zu, dass wir wieder das Land nach vorne bringen. Ich denke, dass für viele, viele, viele Mitarbeitende der Beruf auch Berufung ist. Dass sie wirklich den Sinn ihrer Arbeit sehen und sich deshalb in besonderem Maße auch engagieren.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres inklusiven Podcasts Rollstuhl und Rakete. Mein Name ist Marco Stroh-Diekmann und ich freue mich, dass ihr uns zum Jahresende 2024 noch einmal eure Ohren leiht. Heute haben wir eine besondere Episode für euch vorbereitet, denn ich freue mich sehr, bereits zum zweiten Mal den Geschäftsführer von Vitus, Herrn Michael Korden, im Podcast begrüßen zu dürfen. Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, gehen dem Podcast dann jetzt schon die Gäste aus? Mitnichten antworte ich da. Vielmehr ist uns die Idee gekommen, dass es vielleicht doch ganz schön wäre, wiederkehrend zum Abschluss eines Jahres unseren Geschäftsführer einzuladen, um gemeinsam auf das abgelaufene Jahr zu schauen. Gemeinsam werden wir also in dieser Folge das Jahr 2024 Revue passieren lassen. Wir werfen einen Blick auf die bedeutendsten Ereignisse und Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, aber natürlich werden wir auch die Erfolge und Herausforderungen von Vitus betrachten. Deshalb sage ich flott und mit aller Herzlichkeit herzlich willkommen, Herr Korden.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Korden, wenn Sie eine Schlagzeile über das Jahr 2024 für eine große deutsche Tageszeitung, ich sag mal nicht, wie viele Buchstaben sie hat, formulieren müssten, wie würde die vielleicht lauten, wenn wir jetzt nur mal die Welt und also nicht unbedingt die Vitus-Welt, sondern die Welt betrachten, was könnte das sein, was Sie da schreiben würden?
Also ich habe jetzt einige Veranstaltungen auch in den letzten Tagen gehabt, unter anderem die Landeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten und hatte da als Vorsitzender ja auch die Aufgabe der Begrüßung und habe so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir ja schon seit langer Zeit von der VUCA-Welt reden. Also VUCA-Welt, volatil, unbeständig, unsicher, komplex, mehrdeutig und man spricht da schon etwas länger von diesem Akronym, aber ich glaube, es war noch nie so zutreffend wie in den letzten Wochen, wenn man so die politischen Entwicklungen sich anschaut in Amerika, in Deutschland, wenn man die Eskalationen in den militärischen Auseinandersetzungen in Gaza oder in der Ukraine sich anschaut oder auch die wirtschaftlichen Entwicklungen, Arbeitsplatzängste, Standortschließungen, Abbau von Arbeitsplätzen stehen regelmäßig jetzt auf der Agenda und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen sehr verunsichert und deswegen ist es wichtig, sich erstmal dieser Situation bewusst zu sein, um dann auch vielleicht im eigenen Betrieb darauf ein Stück weit eingehen und reagieren zu können.
Glauben Sie, dass die Welt im letzten Jahr fortschrittlicher geworden ist oder einen Rückschritt gemacht hat?
Tja, das ist ja so die Frage, woran misst man Fortschritt oder Rückschritt? Also wenn man so die sich anschaut, wie teilweise Auseinandersetzungen geführt werden in kriegerischer Form, in verbaler Form, wie rau Sprache zunehmend auch wird, was alles wieder gesagt wird und gesagt werden darf vielleicht, dann ist das ja so ein bisschen, sag ich mal, gefühlt wieder Richtung niedere Instinkte und Steinzeit vielleicht, das ist etwas übertrieben jetzt, aber man fühlt sich ein Stück weit zurückversetzt in frühere Zeiten, wo vielleicht der Intellekt und die Ebene der Auseinandersetzung nicht mehr so kulturell ausgeprägt war oder ist, wie es schon in den letzten Jahren der Fall war. Insofern würde ich sagen Rückschritt, aber es gibt natürlich viele Dinge auch, die sicherlich auch Fortschritt bedeuten, was so technologische Entwicklungen betrifft und so weiter. Also es geht in zwei Richtungen oder auf unterschiedlichen Ebenen in unterschiedliche Richtungen vielleicht auch.
Ist das so, dass Ihnen das trotzdem vielleicht auch Angst macht, ein Stück weit, so die Entwicklung der letzten Jahre? Oder sagen Sie, naja, irgendwie ist es doch immer auch ein Auf und Ab und das Leben ist halt das Leben?
Also Angst ist, glaube ich, ein schlechter Begleiter, aber ich glaube, man muss sich schon auch bewusst sein, dass sich gerade Veränderungen vollziehen. Also wenn man so insgesamt schaut, was wird in einem Staatshaushalt wie auch priorisiert, was die Ausgabenseite betrifft, dann geraten natürlich Themen wie Kriegstüchtigkeit, also militärische Stärkung, Aufholen im Bereich der Infrastruktur und deren Instandhaltung, Bildung, für die Zukunft sicher nochmal stärker in den Vordergrund. Und die Frage ist, wo bleibt unser Sozialstaat und was ist er bereit, auch zukünftig zu leisten für diejenigen, die auch Hilfe benötigen? Und das wird sicherlich auch eine politische Auseinandersetzung, die gerade mit einer neuen Bundesregierung sicherlich nochmal neu geführt werden müssen.
Ja, darüber wollen wir im Verlauf der Sendung noch etwas tiefgehender sprechen, tiefer. Zuerst würde ich aber mal wieder in unsere erste Rubrik kommen wollen und mal gucken, wie Ihr ganz persönliches Jahr war bei dieser Rubrik.
Vitus privat.
Wir haben ja gelernt, dass man nicht nur auf die schlechten Dinge gucken soll, denn Herr Korden, auch Sie haben bei uns im Unternehmen mit einem Logo geprägt, dass man mit allem rechnen muss, nicht?
Das ist so, genau. Und das ist nachher auch meine Überraschung für die Busbeschriftung. Okay. Deswegen gehen wir da vielleicht jetzt im Moment auch gar nicht so drauf ein.
Dann machen die das. Aber ich würde gerne jetzt mal über Dinge sprechen, die vielleicht für Sie im letzten Jahr so rein privat Highlights für Sie waren. Wo Sie sagen, Mensch, wenn ich das Jahr so begucke, das war toll, das war klasse. Gibt es da so drei Highlights?
Ja, die gibt es. Also zum einen hatte ich ja persönliches Lebensjubiläum sozusagen. Ich bin 60 Jahre alt geworden und das ist natürlich schon so eine Kennmarke, wenn eine 6 dann davor steht, wo man so sagt, ja, was war denn so in der zurückliegenden Zeit, wie ist das denn so gelaufen und was kommt denn auch noch vielleicht, sowohl beruflich als auch privat. Ich habe eine Rentenberatung gemacht, um mal zu schauen, wie ist denn überhaupt die Perspektive auch in wirtschaftlicher, persönlicher Hinsicht. Das war ein schönes Fest im kleinen Rahmen. Also ich habe keine große Feier gehabt, aber ich war mit einer Frau ein Wochenende unterwegs und das war sehr schön. Und zudem hatten meine Frau und ich silbernes Ehejubiläum.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr. 25 Jahre. Und auch das ist ja, wenn man das aus eigener Erfahrung, Partnerschaft und Ehe weiß, nicht immer ein geradliniger Weg, sondern hat ja auch viele Kurven und Bewegungen vielleicht auch und Höhen und Tiefen und Phasen sicherlich natürlich auch. Wir haben 3 Kinder und konnten aber, wie ich finde, beide sehr gute Bilanz ziehen für diese 25 Jahre. Wir hatten eine schöne Party miteinander, mit Freunden und Bekannten. Und insofern war das sicherlich auch nochmal ein markanter Punkt im eigenen Leben. Und unser jüngstes Kind ist aus der Schule gekommen und hatte Abi-Feier im Juni, sodass wir das Kapitel Schule, was die Kinder betrifft, zumindest jetzt abgeschlossen haben. Und auch da ist es ja immer spannend auch zu verfolgen, welche Wege die eigenen Kinder dann einschlagen und wie sich das alles so weiterentwickelt. Also das waren schon so Meilensteine, die nicht jedes Jahr wiederkehren.
Zu Ihrem 60. Geburtstag kurz die Rückfrage, sind Sie jemand, der so, man wird 40, 50, 60, der zu diesen Nullerrunden dann auch plötzlich so ein schlechtes Gefühl bekommt, so, oh Gott, jetzt bist du schon 40 oder jetzt hast du nur noch das oder das so hinterfragt. Also ich erlebe das gerade ja selber, ich nulle auch im nächsten Jahr, ich werde dann 50 und ich merke so Freunde von mir, die für die ist das so ein Riesenthema und auch ein Problem, richtig. Hatten Sie das auch, kennen Sie das?
Also ich verfalle nicht in Depressionen deswegen, aber klar macht man sich, finde ich, bei solchen Anlässen dann schon auch nochmal so Gedanken darüber, was ich gerade auch sagte, rückblickend und nach vorne schauend. So eine kleine Zwischenbilanz ist da sicherlich angebracht, die einen aber jetzt nicht völlig aus der Kurve trägt.
Also haben Sie das zum Beispiel auch bezogen auf Ihre Ehe gemacht, dass Sie dann, also es gibt ja viele, die immer sagen, ja, das bedeutet mir alles nichts, sondern auch gemeinsam nochmal diese Rückschau zu halten.
Ja, also vielleicht nicht so explizit und bewusst, dass wir da jetzt sozusagen nochmal eine Liste gemacht haben. Aber klar, gedanklich ist das schon so, dass man da auch, denke ich, nochmal zurückblickt und viel Positives am Ende da ja auch draus ziehen kann. Auch gerade, wenn es um einen herum, auch was wir gerade angesprochen haben, ja irgendwie turbulent ist und viele Dinge nicht so klar von der Perspektive her sind, gewisse Unsicherheiten damit verbunden sind. Da sind ja so feste Bestandteile, so Ankerpunkte im eigenen Leben ja dann vielleicht auch nochmal umso bedeutsamer.
Hat sich Ihre Sicht auf das Leben, wenn wir jetzt mal 40, 50, 60, hat sich das verändert? Also ist das so, dass man spricht ja von der Reife dann, die man mitbringt. Ist das so, dass sich das verändert, so die Sicht auf das eigene Leben?
Also ich finde schon, dass man ein bisschen mehr Gelassenheit mitbringt zu unterschiedlichen Dingen, die dann einem tagtäglich so begegnen. Vielleicht, weil man gewisse Dinge eben auch schon erlebt hat und besser einschätzen kann. Eine gewisse Erfahrung dafür mitbringt, wie man vielleicht auch gewissen Herausforderungen angemessen oder auch gut begegnen kann. Und einen das vielleicht nicht mehr so stresst, vielleicht, wenn unvorhergesehene Dinge auch passieren. Das würde ich schon so als Benefit des Altersprozesses betrachten.
Ja. Aber das ist ja für mich wunderbar zu erfahren, dass man gelassener wird. Insofern erstrebenswert. Ja. Herr Korten, wenn wir mal jetzt so in Politik und Gesellschaft eintauchen, was war das Thema, wenn Sie mal so zurückschauen, wo Sie sagen, politisch oder auch sozial, das zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat im letzten Jahr? Wo Sie sagen, wenn ich mir das mal genau beschaue oder anschaue, weiß ich nicht, ist es das wert gewesen? Haben Sie da etwas?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also was ich sagen würde ist, wenn ich so in den politischen Raum schaue, dass sich handelnde Akteure viel zu sehr mit sich selbst beschäftigen und darüber vielleicht dann ein Stück weit das, was eigentlich von Politik zu erwarten ist und erwartet werden muss, nämlich Perspektiven aufzuzeigen, auf der Strecke geblieben ist letztlich. Und wenn auch eine amtierende Regierung permanent nur im Widerstreit ist und sich auf wesentliche Themen nur mit Mühe oder kaum noch verständigen kann, dann ist das ja eine Menge Verlust, Reibungsverlust auch, was wir in den aktuellen Zeiten eigentlich überhaupt nicht brauchen können. Und ich finde, das gilt auf allen Ebenen, politisch, wirtschaftlich, im Betrieb, aber vielleicht auch in der Familie. Ich glaube, wir müssen wieder enger zusammenrücken und ein Stück weit vielleicht auch Ärmel aufkrempeln und sagen, wir packen an und sehen zu, dass wir wieder ein Stück weit das Land nach vorne bringen, den eigenen Betrieb nach vorne bringen, uns persönlich auch Freiräume schaffen, um uns wieder besser entwickeln zu können. Und deswegen weniger Streit und mehr Zusammenhalt. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde auch.
Das wäre meine nächste Frage eigentlich gewesen, was Sie sich so an gesellschaftlicher Veränderung wünschen würden, die für 2025 ist, aber ja genau dann das.
Mhm. Ja, und klar, es braucht auch eine Diskussion darüber, was machbar ist und was finanzierbar ist dauerhaft letztlich, ne? Also ein Sozialstaat kann nicht alle Lebensrisiken abfangen und ein Stück weit ist auch jeder Einzelne auf sich oder für sich gefordert, aber da, wo es notwendig ist und wenn wir auf unseren Kernbereich der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen schauen, da ist sicherlich Hilfe an vielen Stellen unabdingbar. Da ist es wichtig, auch dass der Fokus da bleibt und nicht einem pauschalen Sparzwang vielleicht zukünftig ein Stück weit auch zum Opfer fällt oder zu Einschnitten führt.
Herr Korten, Sie haben jetzt zum Jahresabschluss die einmalige Möglichkeit, ich verfüge über einige Netzwerke und Schnittstellen, Sie können jetzt den Promi Ihrer Wahl aus Politik, Gesellschaft, Jet Set, was Sie wollen, zum Essen einladen, um mit dem mal so grundsätzliche Fragestellungen zu klären, die Ihnen so, wo Sie sagen, das habe ich nicht verstanden letztes Jahr oder da sag mir doch mal, auf der ganzen Welt, also ich habe sehr gute Kontakte überall hin, Sie dürfen sich jetzt mal so einen Prominenten aussuchen, wo Sie sagen, mit dem würde ich gerne mal so ein Abendessen verbringen, hätten Sie da jemanden oder eine oder einen?
Also wen ich als Persönlichkeit sehr schätze, ist unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck. Der finde ich, wenn er sowohl als Amtsinhaber, aber auch jetzt danach zu Wort kommt, wirklich was zu sagen hat. und dazu mal ins Gespräch zu kommen, das fände ich sehr interessant. Und wenn ich noch eine zweite Person nennen darf und ihr Netzwerk das hergibt, dann würde mich auch ein Donald Trump interessieren, um überhaupt mal zu verstehen, wie so jemand eigentlich tickt. Und ja.
Sie sprachen gerade an, weil der etwas zu sagen hat. Haben wir heutzutage zu wenig Menschen, die etwas zu sagen haben? Im positiven Sinne gemeint. Es geht hier nicht um den Chef, der hier den Zeigefinger erhebt, aber der vielleicht auch gesellschaftlich mal...
Ja. Also das finde ich schon, weil sehr viel eben parteipolitisch geprägt ist, sehr viel an Standardkommunikation ja nur noch stattfindet, um sich möglichst nicht angreifbar zu machen, wenn man in gewissen Ämtern und Rollen ist. Das kann man vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehen angesichts der Vielfalt von Medienwelt, die um diese Personen herum dann auch kursiert. Wirklich sich zu etwas zu bekennen, eine klare Richtung vorzugeben, auch Werte zu thematisieren, das, glaube ich, ist schon ein Stück, was uns fehlt.
Nun kommen Sie ja im Rahmen Ihrer Tätigkeit auch rum. Also Sie sind auf Niedersachsen-Ebene sehr vernetzt tätig, aber auch im Bundesgebiet. Haben Sie das Gefühl, so, ich sag mal, alles, diese Unruhen, die um Ampel und auf der Welt, also macht sich das bemerkbar in diesen Gesprächen auf den lokaleren Ebenen, regionalen Ebenen, Bundesebene? Merkt man diese Stimmung? Also zieht da, ich sag mal, so eine Ampelgeschichte plötzlich auch diese regionalen Netzwerke mit runter? Oder ist es so, dass man sagt, da ist man immer noch sehr gut arbeitsfähig und anders unterwegs?
Also das ist unterschiedlich, ne? Je nachdem, was für Auswirkungen bestimmte bundespolitische Situationen oder Entscheidungen dann eben auch ganz konkret für die nachfolgenden Ebenen dann haben. Wir haben jetzt die Situation, dass im Bundesarbeitsministerium und Sozialministerium ein Referentenentwurf erarbeitet wurde für die weitere Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Da geht es insbesondere auch um die Einkommenssituation von Werkstattbeschäftigten, die verbessert werden soll, worauf Werkstattbeschäftigte jetzt inzwischen fast 5 Jahre warten. Und dieser Gesetzentwurf wird aktuell nicht mehr vorgelegt aufgrund des Bruchs der Bundesregierung und in welcher Form dies von einer neuen Bundesregierung dann wieder aufgegriffen wird. Das ist auch noch offen. Da hat es ganz konkrete Folgen für die Menschen hier vor Ort auch.
Sie sprachen gerade schon davon, von der Angst, so dass der Sozialstaat vielleicht den Blick verliert oder auch seine Dinge für soziale Belange absenkt. Wenn Sie mal so in die Zukunft blicken, ist das ein düsteres Bild? Also sind da Gewitterwolken am Himmel oder verteilt sich das noch? Also gibt es da auch durchaus noch Sonnenstrahlen zwischen den dunklen Wolken?
Also eine Person, die ich auch durchaus schätze im politischen Raum, Per Steinbrück, war letzte Woche bei Maischberger und hat gesagt, es wird einen Verteilungskampf geben um Mittel. Und wir brauchen einen effizienten Sozialstaat. Und beides sind, glaube ich, wichtige Punkte, die man nicht einfach ignorieren kann. Da gilt es, sich einzubringen, zu engagieren, auch zu kämpfen, Position zu beziehen, um eben für bestimmte Dinge auch einzutreten. Aber das ist eine Situation, die kommt auf uns zu und die würde ich jetzt vielleicht nicht als düster bezeichnen, aber ich sag mal, es ist kein Schönwetterwolkenbild.
Wie sieht's hier im Emsland aus? Wir sind ja auch mit Vitus im Emsland unterwegs und das Emsland, man von weit her angereist, sieht man ja schon auf großen Schildern die Macher. Sind wir hier noch die Macher und wie ist das Netzwerk hier zu sehen? So, wie würden Sie das letzte Jahr vielleicht mit den Augen auf dem Emsland mal so einordnen?
Also grundsätzlich würde ich schon noch sagen, dass das gilt zu Hause bei den Machern. Die Frage ist immer, welche Spielräume wird diesen Machern auch gegeben oder bleiben diesen Machern? Und da ist es natürlich schon so, ich sag mal, auch die konjunkturelle Lage hier im Emsland auf den einen oder anderen Betrieb hat die sicherlich auch Auswirkungen und damit natürlich auch auf die wirtschaftliche Situation dann im gesamten Landkreis, auf Steuereinnahmen. In den vergangenen Jahren war es regelmäßig möglich, dass die Kreisumlage gesenkt wurde, um nochmal die Kommunen auch zu stützen. Unter anderem eben auch im Betrieb ihrer vielfältigen Kindertagesstätten, die über die letzten Jahre aufgebaut wurden. Und auch der Sozialhaushalt im Kreishaushalt des Landkreises ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, wo bei knapper werdenden Mitteln dann schon auch genauer hingeschaut wird. Und insofern würde ich sagen, wir sind weiterhin im konstruktiven Dialog miteinander. Aber es ist ein Ringen, was sicherlich stärker werden wird auch.
Dankeschön bis hierhin. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, aber über ein Spiel. Entweder oder, Sie kennen das schon vom ersten Mal. Aber da haben wir uns mal ein bisschen rausgelehnt und ein bisschen das Ja in den Blick genommen. Und Sie müssen sich jetzt entscheiden bei folgender Rubrik.
Entweder oder.
So, ich habe ja jetzt mal die Anlässe des Jahres oder Menschen des Jahres genommen und die versucht in ein Entweder-Oder-Verhältnis zu bringen. Und Sie müssen mir Antworten dazu geben. Und wir fangen mal ganz beschwingt an. Fußball-Europameisterschaft oder Olympischen Spiele in Paris? Was war's?
Also da würde ich schon noch die Heim-EM dann als vordere oder als interessanteres Sportereignis sehen, einfach weil es eben auch hier in Deutschland stattgefunden hat. Bei Olympia ist ja immer wieder verblüffend auch die Vielfalt der unterschiedlichen Disziplinen und was so in den letzten Jahren da auch an neuen Sportarten olympisch geworden ist und hinzugekommen ist. Das finde ich alle vier Jahre auch nochmal sehr verblüffend, muss ich wirklich sagen. Aber Heim-EM.
Heim-EM. Jetzt schwierig einzuordnen, trotzdem frage ich es, Hochwasser oder Moorbrand? Das Hochwasser hat uns ja im letzten Jahr sehr beschäftigt und gleichzeitig auch der Moorbrand nochmal, weil der Bund hat investiert, wir haben neue Raupen, jetzt brauchen wir nie mehr Angst haben vor Moorbränden. Wie sehen Sie die Situation?
Also persönlich hat mich das Thema Hochwasser mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil wir auch über einige Monate bei uns zu Hause Wasser im Keller hatten. Gestiegenes Grundwasser und ich glaube, das ist eine Gefahr, die irgendwie bleibt. Also der Grundwasserspiegel ist ja jetzt auch übers Jahr hinweg nicht mehr so abgesunken wie in den Vorjahren. Und wenn jetzt Niederschläge wieder kommen, dann ist das wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, dass so ein Ereignis auch in den nächsten Jahren nochmal wieder eintritt. Und sehr, sehr bedrückend, dass sich zum Beispiel auch eine Weltklimakonferenz nicht auf gemeinsame Ziele vereinbaren kann. Es gab jetzt, glaube ich, diese Tage nochmal irgendwie eine größere Konferenz, da ging es um Plastik und Plastikmüll. Auch da ist man zu keinen vernünftigen Vereinbarungen gekommen. Also man rennt sehenden Auges irgendwie in eine doch schwierige Zeit für unseren Planeten. Und das ist etwas, was mich dann, wenn Sie vorhin von düsteren Wolken gesprochen haben, eher schon nochmal ängstigt ein Stück weit.
Ganz aktuell, Black Friday oder Cyber Monday?
Ja, weder noch. Also, man ist ja irgendwie gefühlt jede Woche mit einer anderen Rabattaktion konfrontiert und sich da irgendwie nochmal immer drauf einzulassen, das ist mir dann doch zu mühsam.
Sind Sie digitaler Einkäufer oder wenn schon auch so support your local?
Ja, sowohl als auch. Also ich versuche schon auch vor Ort zu kaufen. Manche Dinge bekommt man dann vielleicht nicht so auf einfachem Wege auch, weil sie vielleicht etwas besonders sind. Da greife ich dann schon auch auf den Onlinehandel mal zurück. Aber wo es möglich ist, local.
Ein Leidenschaftsthema von Ihnen auch, leider mit den falschen Mannschaften, aber Bayer Leverkusen oder Bayern München?
Ja, ganz klar Leverkusen dann natürlich.
Erstmalig in diesem Jahr Meister geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch immer nochmal. Ich finde es gut, dass einfach so eine Liga dann auch nochmal wieder interessant wird und ist. Eintracht Frankfurt ist ja im Moment auf einem guten Weg auch. Also alles, was Bayern Konkurrenz macht, hat meine Sympathie.
Sehr schön. Wo wir bei Künstlern sind, die Frage, auch die beiden waren bei uns in Deutschland und haben für Furore gesorgt. Taylor Swift und auch Adele in München eine eigene Arena aufgebaut. Musikalisch, ich weiß nicht, wie Sie mit den beiden verbandelt sind, aber wenn Sie sich entscheiden müssten?
Dann würde ich wahrscheinlich zu Taylor Swift gehen, aber ich habe jetzt zu beiden keine besonders innige Beziehung, was auf musikalischer Ebene. Ich war zweimal bei Coldplay und das fand ich total beeindruckende Konzerte.
Und die hören auf jetzt, ne? Leider habe ich gehört, das letzte Album und wollen die Abschieds. Aber gut, das hat haben auch andere Künstler schon gesagt, dass sie aufhören und tun es nicht.
Schauen wir mal.
Ganz aktuell die Frage, auch ein Thema im letzten Jahr, Cannabis oder Dubai-Schokolade, Herr Korden? Jetzt wird schwierig.
was den eigenen Konsum betrifft, ja, meinen Sie? Also, ja. Also ich habe mit beiden keine Erfahrung bislang. Insofern kann ich da nichts zu sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich erstmal auf die Schokolade zurückgreifen.
Ja. Können Sie solche Hypes verstehen heutzutage, dass Jugend da so irgendwo über TikTok und nein. Instagram sowas?
Nee, das absolut nicht.
Nee, ja. Politisch wollen wir natürlich wissen, die Ampel hat sich aufgelöst, aber da kommt ja auch noch was. Da frage ich jetzt die Frage, Scholz oder Merz?
Ja, auch das ist gar nicht so trivial. Also das ist für mich auch weniger eine personelle Frage als eher sozusagen eine Frage des politischen Programms. Und ja, wir brauchen neue Impulse, glaube ich, insbesondere für die Wirtschaft. Nur dann funktioniert auch ein Sozialstaat unter anderem vernünftig. Und insofern glaube ich, dass ja eine CDU-geführte Bundesregierung schon da jetzt nochmal ein bisschen mehr Impulse setzen kann, als das vielleicht der bisherige Kanzler einer Ampelregierung das möglich machen wird.
75 Jahre Grundgesetz hatten wir in diesem Jahr gefeiert oder haben wir gefeiert. Da wäre meine Frage, Grundgesetz oder Anarchie und totale Freiheit?
Also ich glaube, das Grundgesetz ist ein ganz, ganz hoher Wert und das ist ja auch in verschiedensten Veranstaltungen und Beiträgen in diesem Jahr auch, glaube ich, nochmal deutlich geworden. Also es macht es manchmal auch mühsam, also wenn man dann bestimmte Themen sich auch anschaut, was ist im Asylrecht, was ist in der finanziellen Grundsicherung von Menschen, die nicht über genügend eigenes Einkommen verfügen. Da gibt es ja durchaus dann auch kritische Stimmen. Aber es ist erstmal ein hohes Gut. Und ich bin erstaunt und habe ein hohes Maß an Anerkennung dafür, dass die Väter des Grundgesetzes, sagt man ja so schön, es war, glaube ich, auch eine Mutter dabei mindestens, sich so umfänglich da auch schon vor 75 Jahren Gedanken gemacht haben, wie so etwas auszugestalten ist. Was bis heute hinein trägt und bis heute hinein auch eine ganz wichtige Grundlage für unser Zusammenleben darstellt.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, Meyerwerft oder Volkswagen? Hui. Also zwei
Äpfel. Ich wohne ja in Papenburg, deswegen ist da die, Entscheidung einfach. In Papenburg und um Papenburg herum hängen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen an der Werft. Man kann über bestimmte Entwicklungen, die die Werft auch in den letzten Jahren vollzogen hat, sicherlich auch kritisch diskutieren. Und das war sicherlich im Sinne der Gesamtgesellschaft nicht unbedingt immer nur alles in die richtige Richtung. Aber dass es jetzt die Möglichkeit gibt, diese Arbeitsplätze zu erhalten und hoffentlich dann irgendwie auch das Gesamtunternehmen wieder in eine Situation zu versetzen, die es dann auch eigenständig wieder tätig werden lässt, das fand ich schon eine richtige Entscheidung.
Sie haben es gerade schon beantwortet eigentlich, aber ich frage nochmal nach. Donald Trump oder Ronald McDonald? Zwei Clowns?
Ja.
War ich mal so frech?
Also ich finde, ein Gespräch mit Donald Trump wäre es wert, um mal so ein bisschen dahinter schauen zu können. Was ist das eigentlich für ein Mensch, was bewegt den? Also identifizieren kann ich mich in keinster Weise damit.
Sie haben vielleicht in der Diskussion in den letzten Tagen mitverfolgt, das Kabinett, was er gerade aufbaut, ist ja sehr illuster zusammengesetzt und man fragt sich, was ist das denn jetzt? Also die Leute, die da auch besetzt werden und auch hier hat ja unter anderem Dieter Bohlen den Aufschlag gemacht zu sagen, er könne sich wohl vorstellen, der Sidekick von Herrn Merz zu werden. Finden Sie sowas alberne Diskussionen und so zu sagen, das ist doch einfach nur Quatsch oder können Sie dem auch etwas abgewinnen, zu sagen, das sind natürlich wirtschaftliche Kräfte auch, die dahinter stehen, irgendwie, die auch irgendwie groß geworden sind, eine Nation auch irgendwie eine Stimme haben, dass solche Leute auch politisch mitarbeiten oder ist das der falsche Weg?
Ja, die Frage ist, wie eng sie eingebunden sind am Ende so in einen politischen Apparat, aber dass man vielleicht auch an bestimmten Stellen einfach mal kreativer denken muss, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, als das in diesem großen Politapparat vielleicht auch möglich ist. Das finde ich schon einen interessanten Gedanken. Und wenn gerade in Amerika jemand wie Elon Musk damit beauftragt wird, nochmal Regierungseffizienz zu überprüfen, Verwaltungseffizienz zu überprüfen, dann ist das durchaus ein Gedanke, wo ich manchmal denke, das hat etwas, wo man in Deutschland vielleicht auch nochmal von profitieren könnte. Also bestimmte Dinge sind eben so verkrustet und über Jahre auch entstanden. Und als ich diese Tage mit einem Kollegen über dieses Thema diskutiert habe, da sagte er, mit Gänsen kannst du nicht über St. Martin diskutieren. nee. So ähnlich ist das dann vielleicht auch an der Stelle.
Das stimmt. Ich habe auch gehört, 9 von 10 Gänsen würden zu Weihnachten Rindfleisch empfehlen. Das ist wohl so. Zum Abschluss noch die letzte Frage. Digitalisierung oder Entbürokratisierung?
Das ist vielleicht gar kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Also ich glaube, Digitalisierung kann helfen, bestimmte Prozesse auch zu verschlanken, zu beschleunigen, einfacher zu machen. Aber es ist nicht das Allheilmittel. Also man muss schon auch gewillt sein, Dinge tatsächlich auch einfacher zu machen. Dann kann man es in eine digitale Form überführen und damit dann lösen. Digitalisierung ist nicht die Allzweckwaffe.
Vielen Dank, Herr Korten, bis hierhin. Und wir schauen weiter und kommen dann gleich mal zu Vitus und wie das Jahr denn dort gelaufen ist. Vorher aber diese Rubrik.
Vitus aktuell.
Vitus aktuell. Und da wollen wir natürlich auch mal Werbung machen, Herr Korten, denn wir haben einen tollen Laden, der gerade jetzt in der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit hervorragend einlädt, um dort mal besichtigt zu werden. Und vor allen Dingen, wenn man noch schöne Geschenke sucht, dann muss man da unbedingt mal vorbei. Nämlich?
Das ist unsere Krämerei, unser Einzelhandelsgeschäft mitten in der Meppner City in der Nikolaus-Augustin-Straße. Und die Produktpalette geht von unverpackt Ware über fair gehandelte Ware, über regionale Produkte bis hin zu Produkten aus unserer Werkstatt. Und es gibt wirklich ein breites Angebot inzwischen, was sich ja jetzt über fast 2 Jahre auch entwickelt hat, wo wir uns auf die Nachfragesituation ein Stück weit auch einstellen konnten. Es gibt immer wieder neue ergänzende Teile auch in dem Produktportfolio und es lohnt sich ein regelmäßiger Besuch. Aber natürlich gerade jetzt zu Weihnachten, wenn man auf der Suche vielleicht nach einem schönen Geschenk oder einem Gutschein ist, dann steht das Team der Krämerei gerne beratend zur Verfügung.
Also, liebe Podcast-Fans, unbedingt mal vorbeikommen in der Innenstadt, in Meppen, die Krämerei und natürlich parallel dann auch noch den schönen Weihnachtsmarkt besuchen. Frage an Sie, sind Sie Weihnachtsmarktgänger und Fan und waren Sie in Meppen schon mal auf der Schlittschuhbahn oder eher der Mann an der Glühweinbude?
Also Schlittschuh ist kein Sport, den ich so regelmäßig betreibe. Jetzt am Wochenende war in Aschendorf, wo ich ja wohne, Weihnachtsmarkt am Gut Altenkamp und das war ein sehr schönes, kleines, aber feines Event und da bin ich dann auch mit meiner Frau gewesen. Unsere Kinder waren in einem Orchester aktiv und haben zum Programm beigetragen.
Dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik und wollen uns dann ein wenig tiefer mit Vitus beschäftigen.
Nachgefragt.
Genau, auch Vitus hat das letzte Jahr gut bis hierhin über die Bühne bekommen. Herr Korten, wir haben insgesamt 7 Kompetenzfelder, in denen wir agieren und arbeiten und ich würde gerne mit Ihnen jetzt mal so auf die positiven Dinge schauen. Also was waren die Sachen, wenn wir das vielleicht mal wirklich von Kompetenzfeld zu Kompetenzfeld einmal durchgehen, was ist Ihnen so im Hinterkopf geblieben oder wo schauen Sie mit sehr viel Optimismus und positiver Energie drauf und sagen, Mensch, das war doch klasse. Und da würde ich im Kompetenzfeld 1 mal starten wollen.
Ja, das ist ja das Feld kindliche Entwicklung und Familie. 2 Themen da vielleicht. Also grundsätzlich muss man sagen, das Feld ist sehr geprägt durch den Bereich der Kindertagesstätten. Wir haben 500 Kita-Plätze unter unserem Trägerdach. Das ist natürlich eine tägliche Herausforderung zwischen gesetzlichen Anforderungen, Erwartungen der Eltern, Herausforderungen bei den Kindern. Aber es zwar zum Beispiel in diesem Jahr so, dass ein Projekt abgeschlossen wurde in unserer Kita in Dahlem, vorurteilsfreie Bildung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Vielfalt der Kinder und ihrer Eltern ja zugenommen hat in den letzten Jahren über Migration, unter anderem Kriegsflüchtlinge, zugewanderte Menschen, aber eben auch durch die unterschiedlichen Anforderungen, die sich durch Beeinträchtigungen, durch Entwicklungsverzögerungen auch ergeben. Und da vorurteilsfrei heranzugehen, den Kindern ohne Vorurteile zu begegnen, aber auch sicherlich auch den Eltern, das war, glaube ich, ein Projekt, was nochmal sehr zeichengebend, wegweisend auch war, nach 3 Jahren abgeschlossen wurde in diesem Jahr. Und zu unserem Feld kindliche Entwicklung und Familie gehört ja eben auch der Bereich sozialpädagogischer Familienhilfe, wo wir im Auftrag des Jugendamtes unterwegs sind und Erziehungskompetenz, Alltagskompetenz unter anderem stärken. Und der Bedarf hat stark zugenommen und das war für uns durchaus eine Herausforderung, auch uns da der Nachfragesituation einfach Schritt zu halten, unsere Organisation darauf hin auszurichten und weiterzuentwickeln. Und das ist dem Team, glaube ich, sehr gut gelungen und die Arbeit, die dort geleistet wird, wird ausdrücklich auch sehr anerkannt.
Was mir positiv in Erinnerung bleibt und sicherlich auch Ihnen, war unser diesjähriges Betriebsfest, das wir ja gefeiert haben. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, was das für ein bunter, also wir sprechen ja immer auch von der bunten Vielfalt Mensch, aber das gilt ja auch für unsere Mitarbeitenden, wie frisch und innovativ die auch bei so einer Feier zu Werke gehen und wie bunt das alles gemischt war. Das war schon, ist schon schön zu sehen, wie, was man für aktive Mitarbeitende hat, oder? Ist
Ihnen das auch so? Ja, absolut. Und einfach auch die Vielfalt, man spricht ja so abstrakt immer von Diversität, Vielfalt von Teams, die gegenseitig bereichert dann. Ich glaube, das haben wir durch unsere unterschiedlichen Professionen, die wir ja auch unter unserem Trägerdach vereinen, sehr schön auch abgebildet. Und das wird in den Teams eben dann auch sichtbar, dass jeder auch etwas einzubringen hat, persönlich, aber auch fachlich. Und wir haben, glaube ich, so insgesamt auch von der Altersstruktur ein sehr durchmischtes Gesamtteam im Unternehmen, über 1000 Köpfe inzwischen, Altersdurchschnitt von knapp über 40 Jahre. Das Thema Babyboomer und Demografie beschäftigt uns natürlich schon, aber wir haben auch viele, viele junge Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren gewinnen können. Und das soziale Feld ist ein sicheres Feld. Das muss man gerade in der aktuellen Situation auch mal sagen. Und es lohnt sich hinzuschauen, welche Betätigungsmöglichkeiten es da auch gibt.
Sie sagen gerade über 1000 Personen mittlerweile. Gibt es, wachen Sie manchmal nachts auf und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du denn hier? Ich meine, Sie sind ja auch derjenige, der den Kopf hinhält dafür. Gab es so Situationen in Ihrem Leben, wo Sie denken, meine Güte?
Also ich bin jetzt ja über 15 Jahre inzwischen hier tätig als Geschäftsführer. Zu Beginn meiner Zeit war das so. Inzwischen, also mit Blick auf das Thema Gelassenheit, was ich vorhin ansprach, ist das etwas so, was ich ein Stück weit ja nicht mehr so als besonders oder vielleicht so als belastend sehe. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man immer in seinem Teilbereich gucken, dass man gute Entscheidungen trifft, ohne jetzt immer so ein Riesenunternehmen vielleicht als Belastung vor Augen zu sehen.
Wir kommen zum Kompetenzfeld 2. Da geht es eher um unsere Schulen, die Helen-Keller-Schule und auch die Jakob-Muth-Schule. Was waren da so Dinge, wo Sie sagen, da erinnere ich mich gerne nochmal?
Also auch da ist es ja so, dass im Schulalltag viele kleine, gute und schöne Dinge passieren über Projekte, Beteiligung an sportlichen Aktivitäten. Aber was uns natürlich in diesem Jahr auch nochmal sehr beschäftigt hat, ist das Thema Umwandlung der Tagesbildungsstätten. Es gibt ja eine Initiative der Landesregierung, auch unterstützt hier durch den Landkreis unter anderem, die vorsieht, dass Tagesbildungsstätten, die ja Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind, überführt werden sollen in Förderschulen geistige Entwicklung. Das hat unterschiedliche Ebenen. Das hat die Ebene des Elternwunsches, den es vereinzelt gibt, doch ihre Kinder auch an einer anerkannten Schule beschulen lassen zu können. Das hat die Ebene der Finanzierung, die es sicherlich die sehr kompliziert ist und hier in diesem Rahmen auch zu erklären den Rahmen sprengen würde. Was uns wichtig ist in dieser ganzen Situation ist, dass wir, glaube ich, auch in Gesprächen mit politischen Vertretern hier aus Kreistag oder auch mit den Landtagsabgeordneten deutlich machen konnten, welche Qualität auch das System Tagesbildungsstätte bietet mit seinen Rahmenbedingungen, mit seiner Multiprofessionalität und dass es bei einer Veränderung der Form der Einrichtung uns ein ganz wesentliches Anliegen ist, die Qualität auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und dafür kämpfen wir, dafür setzen wir uns ein. Und das Kultusministerium hat jetzt ein Projekt, eine Projektstruktur aufgebaut, um diesen Umwandlungsprozess zu gestalten. Und da bringen wir uns aktiv ein.
Schön. Ja, kämen wir zum Feld Nummer 3. Das ist der große Bereich berufliche Bildung. Und da passiert ja wirklich immer eine ganze Menge, weil es auch so groß ist. Was ist das?
Ja, berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben. Also da sind wir so in vielerlei Hinsicht auch als Werkstattsystem immer auch wieder der Kritik, der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Mit Blick auf die Einkommenssituation der Werkstattbeschäftigten, aber auch B, mit dem Thema Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es gab eine Staatenprüfung zur UN-Behindertenrechtskonvention, die sagt, die Bundesregierung muss da mehr tun. Sie soll einen Aktionsplan entwickeln, um mehr Menschen mit Schwerbehinderung den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und das ist natürlich etwas, was für uns schon auch Maßstab ist und wo wir uns drauf ausrichten müssen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir in unserem Kompetenzfeld nochmal unsere Organisationsstruktur angeschaut und neu ausgerichtet haben und den Themen eben der beruflichen Bildung, wo wir fordern, dass es eine Anerkennung geben muss, eine Anschlussfähigkeit geben muss, dem Thema Übergangsmanagement, aber auch den Themen Teilhabe in der Werkstatt für Menschen, die eben genau diesen Platz auch wünschen und benötigen, diesen wesentlichen Themen nochmal in unserer Struktur auch einen entsprechenden Stellenwert gegeben haben. Und ich glaube, wir sind da jetzt auch zukunftsfähig aufgestellt. Und auch da gilt es jetzt einfach, die Reihen zu schließen und zielgerichtet jetzt an diesen Themen auch zu arbeiten.
Da ist Vitus ja auch immer unterwegs, nochmal neue Möglichkeiten, Dienstleistungsangebote zu schaffen. In der letzten Sendung haben wir gerade über die neue Apfelmosterei gesprochen. Es gibt jetzt ganz neu, habe ich gehört oder gelesen, auch einen Vitus-Tee. Vielleicht können Sie da nochmal kurz ein paar Sätze zu verlieren.
Ja, wir versuchen ja durchaus auch Möglichkeiten zu identifizieren, wo wir uns nochmal ein bisschen unabhängiger von Aufträgen vielleicht aus der Industrie auch machen können, Eigenprodukte entwickeln können und dann vielleicht auch noch parallel oder damit auf das Thema Nachhaltigkeit ein Stück weit auch einzahlen können. Und da ist jetzt so gemeinsam mit jemandem hier aus der Region nochmal das Thema Tee auch in den Fokus gekommen, wo wir eigene Mischungen jetzt auch entwickeln und in unseren unterschiedlichen Stellen dann auch verkaufen, wie in der Krämerei oder in den Cafés zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns gerade auch mit dem Thema Brotbackmischungen zu vermarkten. Also das sind so Themen, wo wir immer in kleineren an kleinen Stellen auch versuchen, unser Produktportfolio zu erweitern, um Menschen, und das ist unser Auftrag, einfach Arbeit auch zu geben und zu ermöglichen. Wir haben ungefähr 700 Beschäftigte mit Beeinträchtigungen in unserer Werkstatt. Und jeder braucht eigentlich jeden Tag etwas zu tun und diese Arbeit zu akquirieren und damit noch einen angemessenen Lohn auch zu erwirtschaften, das ist in konjunkturell schwierigeren Zeiten gar nicht so einfach.
Also von hier aus auch nochmal der Aufruf an Firmen in der Region oder darüber hinaus, wenn es da ein Interesse gibt, gerne mit uns in Verbindung setzen, dann schaffen wir sicherlich die entsprechenden Kontaktpersonen heran.
Genau, und auf unserer Homepage gibt es entsprechende Informationen auch da zu unseren Produktionsdienstleistungen, also auch gerne da nochmal draufschauen, es lohnt sich.
Dann kommen wir zu Kompetenzfeld 4, Wohnen und der ganze Bereich Freizeit und Begegnung. Genau, da haben wir so ein bisschen ein Bergfest gefeiert, weil es ja auch ein bisschen mein eigener Bereich ist, Herr Korden, und zwar wo?
Also wir erstellen gerade einen Ersatzbau für eine größere Wohnanlage hier in Meppen an der Königstraße. Dieses Gebäude war einfach von den Gegebenheiten für die Bedarfe der Menschen, die zunehmend auch älter werden, pflegebedürftiger werden, nicht mehr geeignet. Und wir haben uns deshalb entschieden, dort einen Ersatzbau zu errichten. Und die Frage war natürlich, wo können denn die 40 Menschen, die bisher in dem Altbestand gewohnt haben, für die Zeit der, für die Bauphase untergebracht werden? Und da ergab sich die Situation, dass wir das Parkhotel nutzen konnten in Meppen-Esterfeld. Und ja, es ist ein Hotelgebäude, es ist keine Wohnanlage zunächst mal von der Konzeption her. Das heißt also, es sind sicherlich Einschränkungen auch im täglichen Geschehen hinzunehmen und Kompromisse zu schließen. Und ja, die Bewohnerinnen und Bewohner konnten eben jetzt ein kleines Bergfest feiern, weil der Bezug des Neubaus ist absehbar. Spätestens bis Mitte des nächsten Jahres soll das erfolgt sein. Und ich glaube, alle freuen sich schon auf die neuen Gegebenheiten und fiebern ein Stück weit auch darauf hin. Und ich sage an dieser Stelle ausdrücklich auch nochmal vielen Dank fürs Durchhalten unter den aktuellen Bedingungen. Und die Freude ist sicherlich berechtigt. Wir investieren hier in mehr Bewohnerqualität, aber auch in Arbeitsqualität für die Mitarbeitenden und sind, glaube ich, dann auch mit diesem Gebäude sehr zukunftsfähig.
Wunderbar. Dann kommen wir zum Kompetenzfeld 7 schon. Und zwar ist das unser Vitalus. Da kommt man auch gar nicht mehr dran vorbei, wenn man durch Meppen fährt oder auch Haselünne oder Haaren. Breit vertreten im mittleren Emsland und in den letzten Jahren ein Bereich, der stark nachgefragt wird.
Genau, das ist so. Wir haben eigentlich Wartelisten in allen Disziplinen, also in der Ergotherapie, in der Physiotherapie, in der Logopädie. Und auch eine gute Nachfrage für unsere medizinische Trainingstherapie. Das Gesundheitszentrum feiert 5-jährigen Geburtstag jetzt in diesen Tagen. Und wenn man zurückblickt und darauf schaut, was das bedeutet, dann haben wir quasi eröffnet, als der Lockdown begann. Also wir hatten irgendwie 4 Wochen geöffnet und dann war alles erstmal wieder geschlossen. Und das war insofern natürlich eine schwierige Anlaufphase für dieses Gesamtvorhaben. Aber es hat sich sehr positiv entwickelt, dank des Engagements auch der dort tätigen Therapeutinnen und Therapeuten und aller Mitarbeitenden drumherum. Und wir können, glaube ich, da auf eine gute Entscheidung des Trägers einfach auch zurückblicken, da nochmal zu investieren. Das ist wirklich ein inklusives Angebot, weil es eben offen ist für jeden Bürger, mit rezeptierten Leistungen oder der auch Selbstzahlerleistungen dort in Anspruch nehmen möchte. Ein fachlich wirklich sehr breit aufgestelltes Team insgesamt, was die Bedarfe der Menschen auch gut abdecken kann. Und insofern freuen wir uns über dieses gelingende Vorhaben.
Es gibt kein offizielles Kompetenzfeld 8, aber intern sprechen wir sehr wohl darüber, denn es gibt eine sehr große Geschäftsstelle, die als große Schnittstelle aller Bereiche fungiert. Vielleicht haben Sie da auch nochmal eben ein paar Worte, wie das letzte Jahr so aus Ihrer Sicht gelaufen ist, denn Sie haben Ihre Residenz ja dort. Residenz ist vielleicht ein bisschen groß gewordet.
Genau. Ja, mein Büro ist in der Geschäftsstelle, das ist richtig. Also wir sind über 40 Kolleginnen und Kollegen inzwischen auch und versuchen im administrativen Bereich die Felder, die Einrichtungen und Dienste möglichst zu entlasten und zu unterstützen. Ich glaube, das gelingt im Großen und Ganzen auch gut. Und Themen, die uns natürlich auch sehr beschäftigen, sind im Moment tatsächlich auch das Thema Digitalisierung. Wir haben ein großes Software-Einführungsprojekt abgeschlossen in diesem Jahr. Die Kernsoftware für unsere Verwaltung von Klientinnen und Klienten und deren Leistungsabrechnung. Das war ein Projekt, was sich über 2 Jahre hingezogen hat mit der Einführung in den unterschiedlichen Einrichtungen und Diensten. Wir werden uns jetzt ab dem kommenden Jahr nochmal mit einer Software für das Thema Finanzbuchhaltung und Controlling, die neu eingeführt werden wird, beschäftigen und an vielen Stellen natürlich weitere kleinere Themen von der Infrastruktur, flächendeckender WLAN-Ausbau bis hin zu digitaler Rechnung und digitaler Unterschrift und solchen Themen, die dann eher vielleicht kleinere Dimensionen haben. Also da tut sich eine ganze Menge und ja, allein die Kleinteiligkeit der Leistungen, die ja auch mit Einzug des Bundesteilhabegesetzes nochmal intensiver geworden ist, stellen schon eine Herausforderung dar. Also das, was wir an Zahlen und Fakten und Fällen auch bewegen tagtäglich in der Geschäftsstelle, das ist schon eine enorme Größenordnung geworden. Und insofern auch Dank an das Team der Geschäftsstelle für die gute Unterstützung der operativen Bereiche.
Nun ist Vitus ja nicht mit 1000 Leuten gestartet, sondern irgendwann in den 1960er Jahren durch eine Elterninitiative entstanden. Und die gibt es nach wie vor, und zwar vertreten durch den Elternverein Pro Vitus. Und auch die sind sehr rührig gewesen, insbesondere wieder im letzten Jahr. Vielleicht mögen Sie da auch noch mal einen kurzen Rückblick wagen.
Ja, also das ist wirklich enorm, was Angehörige und Unterstützer einfach auch unter dem Dach dieses Vereins leisten. Durch Mitgliedsbeiträge, aber eben auch durch aktive Arbeit. Wir haben ja einige Zeit lang in der MAP ein Ladenlokal auch betrieben, wo Dinge, die dann ja selber gefertigt wurden, hergestellt wurden, verkauft wurden, wo auch gespendete Gegenstände aus Hausratsauflösung oder Ähnlichem auch verkauft werden konnten. Bekanntermaßen wird die MAP jetzt ja gerade umgebaut und dieser Pro Vitus Bazar hat eine neue Lokation gefunden in der Herzog-Arenberg-Straße. Und ja, herzliche Einladung, da mal reinzuschauen. Das Team rund um den Bazar ist da wirklich sehr engagiert und jeder Euro fließt zu 100% eben auch Projekten für Menschen mit Beeinträchtigungen zu.
Die Meppner werden diesen Laden kennen, denn lange Jahre war da der Laden von Kunstgewerbe Augustin, deswegen vielen Meppnern bekannt und aus der Region auch. Also in diesem Laden gibt's wieder ähnlich tolle Dinge zu sehen und einfach mal reinschauen, Pro Vitus Bazar in der Herzogstraße. Wunderbar. Herr Korten, damit wären wir am Ende dieses Rückblickes. Meine Frage so zum Schluss des Rückblicks, was ist es? Wir sprechen oft von so einem Vitus-Spirit. Was, wenn Sie so zurückgucken in einem Jahr, was ist es, was Vitus ausmacht? Was ist das, was Vitus trägt, was den Fortschritt, die Innovation teilweise darstellt? Was ist dieser Spirit? Kann man den in Worte fassen?
Also ich denke, dass für viele, viele, viele Mitarbeitende der Beruf auch Berufung ist. Und dass sie wirklich ja den Sinn ihrer Arbeit sehen und sich deshalb in besonderem Maße auch engagieren. Und ich glaube, das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen. Ich war jetzt in der letzten Woche auf einer Veranstaltung, da ging es unter anderem um das Thema positive Psychologie. Und eine Frage, die da formuliert war, war, was wäre anders, wenn ich morgen nicht mehr da wäre? Also was bewirke ich eigentlich an meinem Platz? Und sich das bewusst zu machen, was würde fehlen, wenn ich nicht da wäre, das ist, glaube ich, eine Frage, die uns vielen guttun würde, um einem einfach nochmal ein bisschen wieder auch Selbstwertgefühl zu geben in einer schnelllebigen, unsicheren Welt, den Sinn der eigenen Arbeit und des eigenen Tuns deutlich zu machen. Und ich glaube, das ist das, was viele unserer Mitarbeitenden auch trägt.
Gibt es etwas im Rückblick, wo Sie stolz drauf sind, so dass, wenn Sie das letzte Jahr betrachten oder auch die letzten Jahre dann?
Es ist ja durchaus so, dass wir jetzt beginnend, sage ich mal, mit der Corona-Pandemie auch nicht immer durch ganz einfache Zeiten miteinander auch gegangen sind und dass wir das insgesamt wirklich gut miteinander hinbekommen haben. Das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass wirklich auch viele bereit sind, sich einzubringen, zu engagieren, manchmal vielleicht über das zu erwartende Maß hinaus auch einbringen. Krankenstände sind gefühlt nicht unbedingt deutlich weniger geworden. Das ist etwas, was uns natürlich auch als Betrieb belastet, sicherlich auch, weil die Menschen, die zu betreuen sind, sind ja nun mal da und irgendwie muss der Betrieb dann ja auch sichergestellt werden. Da auch füreinander einzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist schon etwas, worauf man auch stolz sein darf. Und wenn wir so Mitarbeiterbefragungen auch in unseren Unternehmen machen, dann gibt es ein hohes Maß an Identifikation eben auch mit dem Arbeitgeber. Und das sehen wir jetzt auch in der Hinsicht, dass wir auch viele langjährige Kolleginnen und Kollegen auch ehren dürfen. Wir haben jetzt am Mittwoch nochmal wieder eine Veranstaltung, wo wir das tun, wo wir auch Rentner nach langer Tätigkeit dann auch Rentnerinnen verabschieden. Also das macht ja deutlich, dass auch eine lange Zugehörigkeit da ist und viele dieser Mitarbeitenden auch ja durch viele Veränderungen ja auch gegangen sind, die dieses Unternehmen ja in den über 50 Jahren auch hatte und auch haben wird.
Ja. Wenn Sie jetzt, ich hatte am Anfang die Frage gestellt, wenn Sie eine Überschrift kreieren müssten für das zurückliegende Jahr, jetzt politisch oder auch gesellschaftlich, wenn Sie das jetzt nochmal überlegen für Vitus, aber nicht mit einer Überschrift, sondern Sie kennen die schönen Emojis, die es so auf dem Handy gibt. Was für ein Emoji würden Sie vielleicht für das Jahr 2024 setzen wollen? Ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt alle kennen. Man hat ja meist seine Standard-Emojis, aber vielleicht fällt Ihnen eins ein, wo Sie sagen, das könnte passen.
Also wir denken ja auch gerade an unseren Jahresbericht, den wir zum Jahresende immer erstellen und haben ja bei uns im Leitungsteam auch darüber diskutiert, unter welche Überschrift könnten wir das Jahr denn stellen. Und eine Teilidee war eben freundliche Gesichter, in schwierigen Zeiten durchaus auch. Und insofern würde ich ein Emoji mit einem freundlichen Gesicht nehmen, weil ich glaube, so wie man Menschen anschaut mit einem freundlichen Gesicht, mit einer Haltung, die wertschätzend ist, die Diskriminierung ausschließt, das ist zentral in der Arbeit mit Menschen und für Menschen.
Ja, wunderbar. Würde ich sehr unterschreiben. Sehr schön. Herr Korden, jetzt würden wir zum Schluss nochmal eigentlich die falsche Reihenfolge, stelle ich gerade fest, aber ich muss es dann doch stellen. Eigentlich hätten wir damit besser schließen können. Trotzdem würde ich auch gerne nochmal in die Zukunft blicken, also aufs nächste Jahr und vielleicht auch auf das übernächste. Was sind so die Herausforderungen, die auf Vitus jetzt zukommen? Wir brauchen jetzt nicht alle ansprechen, aber wenn wir so vielleicht 3, 4, wo Sie sagen, Mensch, das sind schon Themen, die, ja, die haben es in sich und da müssen wir gut gucken, wie wir da durch den Wind kommen.
Also das Thema Demografie ist sicherlich ein Thema.
Zu dem Sie ja auch gehören.
Absolut. Ich bin Babyboomer, wie es nur sein kann. Jahrgang 64. Und es werden eine ganze Reihe von Mitarbeitenden auch den Betrieb verlassen in den nächsten Jahren. Und es wird vielleicht nicht in dem Maße gelingen, auch Fachkräfte wieder zu gewinnen. Das heißt, wir werden uns sicherlich auch kreativ Gedanken dazu machen müssen, wie können wir unsere Arbeit auch weiterhin aufrechterhalten, wie können wir Einrichtungen und Dienste aufrechterhalten, was heißt das vielleicht auch für Veränderungen im Verhältnis zwischen Fachkräften und unterstützenden Kräften und wie können wir insbesondere auch Menschen, die vielleicht auch als Quereinsteigende zu uns kommen, qualifizieren und für unsere Aufgaben vorbereiten. Also das Thema Personal ist sicherlich ein ganz zentrales. Ansonsten, glaube ich, sind wir vom Grunde her gut gerüstet für alle Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch wenn finanzielle Spielräume insgesamt vielleicht enger werden. Und das, was vielleicht manchmal auch Angst macht, so das Thema Digitalisierung, weil sicherlich auch bestimmte Arbeitsplätze vielleicht dann in der Form nicht mehr notwendig sein werden und durch künstliche Intelligenz oder ähnliche Entwicklungen vielleicht auch abgelöst werden. Ich glaube, insgesamt kann uns das helfen, weil das ein Stück weit dann vielleicht auch Personallücken schließt, die es geben wird und uns vielleicht an bestimmten Stellen auch entlastet in formalen Anforderungen, in Dokumentationspflichten und uns vielleicht und hoffentlich die Chance bietet, auch Zeit wieder mehr den Menschen zuzubringen. Und insofern glaube ich, können wir immer positiv, trotz aller Herausforderungen, auch in die Zukunft schauen.
Sehr schön. Dann zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar wollte ich von Ihnen wissen, Vitus ist ja auch ein christliches Unternehmen, Mitglied der Caritas und verschreibt sich auch christlichen Grundwerten. Wie gelingt Ihnen das ganz privat in dieser wilden Zeit, sich nochmal die Schönheit der Weihnacht klar zu machen und die Botschaft so ein bisschen zu verinnerlichen und auch in der Adventszeit so ein bisschen diesen weihnachtlichen Blick einzunehmen und sich von diesem Gefühl mitreißen zu lassen?
Viel ist da ja auch erstmal so Äußerlichkeit, also wenn die Tage dunkler werden, die weihnachtliche Beleuchtung erstrahlt, dann finde ich, ist das erstmal etwas, was einen schon auch positiv stimmt. Ich habe jetzt gerade am Wochenende eine Predigt gehört, da ging es um ein Zitat von Alfred Delp. Das war eigentlich nicht so heimlich, sondern das lautete: Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll auf dem Weg zu sich selbst. Also auch nochmal sich zu hinterfragen, diese Zeit der Ankunft Jesu auch zu nutzen für eine vielleicht auch kritische Reflexion des eigenen Tuns, um dann vielleicht auch offen zu sein für eine weihnachtliche Botschaft. Das fand ich einen ganz spannenden Impuls und den nehme ich jetzt so in den nächsten Wochen mit.
Gönnen Sie sich in dieser Zeit auch mal also bewusste Ruhe, dass so nochmal Zeit für Einkehr, oder ist es schon so, dass der Jahresablauf doch immer so der Tagesablauf gesetzt ist und man dann so mitgezogen wird?
Ja, ist ja ein Stück weit auch vorgegeben. Gerade zum Jahresende gibt es ja noch die eine oder andere Aktivität, die auch einfach regelmäßig auch ansteht. Wenn es möglich ist, dann versuche ich das natürlich schon zu tun, aber der Kalender ist schon sehr stark gefüllt. Auch man ist ein Stück weit auch fremdbestimmt. Ich glaube, das ist dann eher die Zeit um Weihnachten und nach Weihnachten, wo man eher nochmal zur Ruhe kommt dann auch.
Wenn Sie jetzt so in das neue Jahr gucken, was gibt Ihnen Hoffnung, dass wir auch 2025 gut über die Runden kriegen werden?
Ja, ich darf das vielleicht verbinden mit der Frage, die vielleicht noch kommt, nämlich nach dem Bus-Slogan. Und da sage ich, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Und das sich nochmal bewusst zu machen und ein Stück weit wirklich auf das Positive zu schauen, Zuversicht, Vertrauen auszustrahlen. Auch Gott vertrauen. Ich glaube, dann ist man gut gerüstet, auch für die Themen, die auf einen zukommen werden im nächsten Jahr.
Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Das klabastern wir sofort an alle Busse, die hier im Stadtgebiet rundfahren. Auch ein kleiner Weckruf an die Leute, die das Leben dann doch gerne negativ sehen und vieles Schlechtes sehen. Also eine schöne Botschaft. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, danke auch an die Hörerschaft entsprechend von meiner Seite.
Ja, gerne. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen hier an gleicher Stelle und schauen, wie das nächste Jahr dann so gelungen ist und was passiert ist. Genau, und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Die nächste Sendung dann am 15. Januar 2025. Bis dahin allen Hörern eine gute Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Danke, Herr Korden.
Danke auch. Ciao.
Tschüss.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.